dungeoneering. All the monsters keep appearing. Oh, to be a dungeoneer, whose stories will be told.
Willkommen zu Erzählperspektive, der Spielleiterrunde vom Kaffeepott. Heute hörte man nicht Stefan, sondern Michi. Im Kaffeesatz haben wir den Rollenspiel-Zusammentisch und Zusammentag und infolgedessen auch geballte Kompetenzen an Spielleitung, und mit denen will ich im Rahmen von Erzählperspektive Erfahrungen austauschen. In diesen Folgen soll es um Tipps von uns Spielleitung für euch gehen, egal ob ihr schon seit Jahren meistert oder gerade überlegt, damit anzufangen. In der ersten Folge sitze ich aber mit drei wunderbaren Spielleitungen zusammen und wir wollen ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern über unsere erste Spieler-Session. Frank, wer bist du und was trinkst du?
Ja, ich bin Frank Nobis. Ich meistere seit über 20 Jahren. Und ich trinke ein alkoholfreies Störtebäcker. Meiner Meinung nach das beste alkoholfreie Bier, was man findet.
Das gilt es zu diskutieren, auf jeden Fall. Aber ich würde auch gerne noch wissen, was spielst und meisterst du jetzt gerade?
Jetzt gerade meistere ich eine Kampagne Dungeons & Dragons 5. Edition. Und ich gehöre zu den wenigen Meistern, die das Glück haben, auch ein Spieler in einer Vampire the Masquerade-Runde zu sein.
Als nächstes haben wir noch Robert. Wer bist du und was trinkst du?
Ja, hallo. Also, ich bin Robert Lohr. Ich bin seit knapp 2018 Spielleiter und habe eigentlich ziemlich spontan damit angefangen. Derzeit leite ich effektiv eine Vampire the Masquerade-Kampagne, die man zwei teilen kann, weil ich zwei Gruppen dafür habe. Und ich trinke einen Füllhorn derzeit.
Und dann haben wir noch den allseits beliebten und bekannten anderen Frank. Frank, wer bist du und was trinkst du?
Moin, Frank Sperling hier, der andere Frank, den die Leute wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören wollen inzwischen, weil ich so oft hier bin. Genau, ich trinke unser aktuelles Bier der Woche, das Kirner Pils. Spielleiten tue ich seit 2021, 22 rum ungefähr. Leite allen voran die Wolf of Darkness Systeme, Vampire the Masquerade und Jäger die Vergeltung. Dann momentan leite ich aktiv als Kampagne Warhammer Fantasy, 4. Edition. Und immer wieder so reingeworfen, Call of Cthulhu, allen voran.
Und als letztes, ich werde zwar heute nicht groß aus dem Nähkästchen plaudern, aber auch als Moderator bin ich natürlich auch Spielleitung und auch ich trinke was? Ich trinke ein Kulmbacher, das wirklich beste alkoholfreie Bier. Zurzeit spiele ich Vampire, bin relativ aktiv dabei, eine kleine Daggerhard-Runde hier im Kaffeesatz zu organisieren und mache meine eigenen Systeme, die ich vermarkte und in die Welt hinaustrage. Fangen wir mit dem Thema der heutigen Runde an. Session 1. Das allererste Mal meistern. Furchtbares Thema, schreckliche Narben hinterlassen.
Warum wollen wir das wollen? Damit Spieler dort, die jetzt frisch anfangen wollen zum Beispiel, einfach mal hören, okay, die Leute, die seit 5, 10, 20, 200 Jahren spielleiten, die haben auch klein angefangen. Wir haben auch Mist gebaut. Und damit die auch mal hören können, okay, das ist ja nicht so wild, wenn ich nicht die perfekte Session von Anfang an habe, sondern dass ich halt wirklich anfange mit, okay, ich bullshitte mich einfach durch und irgendwann habe ich einen Dreh raus.
Absolute Zustimmung. Und noch der Punkt in wirklich eigener Sache. Erfahrungsgemäß kommen auf einen Meister ungefähr 4 bis 5 Spieler und wir wollen auch gerne spielen.
Ja.
Also wenn einer unserer Spieler sagt, ich setze mich jetzt an das andere Ende des Tisches und meister selber was, dann sind wir die Letzten, die dort in irgendeiner Form was dagegen haben.
Ich glaube, da sind wir dann sogar eher die, die noch sehr unterstützend wirken können, weil man muss nur fragen, sage ich es mal so, das ist auch, glaube ich, eine Sache, die wir direkt mit erwähnen können. Die Hemmung, sich Hilfe zu suchen, kann man gleich fallen lassen. Also wirklich, vor allem bei hier uns im Kaffeesatz, fragt die Leute einfach, geht hin zu den Meistern, sagt, hey, ich hätte da eine Idee, ich habe da ein System, ich würde das gerne mal leiten, kannst du mir ein paar Tipps geben?
Dafür sind wir da. Dann fragen wir jetzt doch mal am besten Robert, welches System hast du damals verwendet und warum?
Also, das System, das ich damals zuerst verwendet habe, ist ein sehr altes System. Das ist von 1994 gewesen. Das war Tyria Steam Fantasy. Dem einen oder anderen, der im Kaffeesatz war, kommt es vielleicht bekannt vor vom Namen her, weil das habe ich lange hier im Kaffeesatz geleitet. Das war aber eine überarbeitete Homebrew-Version von mir. Das alte System habe ich deswegen damals geleitet für meine Gruppe, weil sie Steampunk und Fantasy wollten. Vor allem wichtig, Steampunk und Fantasy mit Magie. Kleiner Spoiler, es hat keiner einen Magier gespielt am Ende.
Kurzer Einwurf, die wollten also alle Schokolade und was zu spielen haben?
Ein bisschen ja. Deswegen, ich habe glaube ich 2 Monate nach einem System gesucht.
Würdest du es als Einstiegssystem anderen auch empfehlen?
Nein, Das muss ich ehrlicherweise sagen. Es ist ein gut geschriebenes System. Es ist nicht schlecht gemacht. Es hat viel, viel Tools, viel, viel Seiten an Regeln, viel, viel Seiten an Ausstattung. Es ist einfach vom Grundsystem her. Aber die Sonderregeln, die drinne waren, waren anstrengend für einen Spielleiter und anstrengend für die Spieler zum Verstehen. Es ist ein bisschen, wenn man sich reinarbeitet, ja, aber nee, als Anfangssystem würde ich es nicht nochmal empfehlen.
Wie viel hast du denn damals vorbereitet und was davon war am Ende wirklich nützlich?
Ja, also Vorbereitung. Wir hatten uns entschieden für das System. Dann habe ich erstmal gesagt, okay, ich brauche ein bisschen Vorbereitungszeit, mir das anzulesen und alles. Die Vorbereitungszeit waren, glaube ich, knapp 3-4 Monate, die ich investiert habe. Also ja, ich habe es extrem übertrieben. Ich habe die Kampagne bis zum Endpunkt durchgeplant, was mein Haupt-Main-Plot ist. Ich habe Nebenquests schon vorgeschrieben. Ich habe gefühlte Flow-Schemata angelegt mit was, wenn sie dies und dies tun, dann passiert dies und dies im Hintergrund und dies und dies. Ich habe ein Baumdiagramm erstellt für die Kampagne.
Die Ingenieure sogar also?
Ja, leider ja. Davon gebraucht, vor allem für das, was ich für die erste Session geplant hatte. Atmosphäre 80%, weil Beschreibungen dergleichen habe ich mir viel zurechtgelegt, auch Namen und dergleichen. Das ist für mich eine persönliche Sache, was ich jemandem empfehlen kann für die erste Session. Einfach eine wahllose Namenstabelle haben. Weil du brauchst so schnell für irgendwelche NPCs Namen. Hab einfach ein paar zur Hand oder hab irgendeinen Random-Name-Generator nebenher. Ich habe zum Beispiel von Michi mal eine Kaffeetasse bekommen, wo ich einfach Namensvorschläge auf einer Kaffeetasse habe. Das ist auch sehr hilfreich für sowas allein. Ansonsten von dem, was ich inhaltsmäßig überlegt habe, Nebenstrang und Bipapup und dies und jenes, 10%. Den Rest musste ich eh bullshitten.
Bullshitten ist immer hilfreich und bullshitten ist auch eine Sache, die wir alle dadurch gut lernen können. Wie hast du dich denn vor der ersten Session gefühlt? Warst du nervös? Warst du aufgeregt?
Vorfreude. Also ich war nervös, ich hatte aber eine extreme Vorfreude. Hier wieder der Vorteil, wenn man sich so viel vorbereitet hat, so lange. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe mich sehr vorbereitet gefühlt bei der Menge an Arbeit, die ich reingesteckt habe. Es war dann ein bisschen während der Session ernüchternd zu sehen, wie viel meiner Arbeit verschwendet war, muss man jetzt wirklich so sagen, weil man ist...
Story of my life.
Ja, man ist durch eine A4-Seite von seinem eigenen geschriebenen Storytext durch in 3 Minuten, weil man sich dachte so, ja, ich schreibe das alles runter, ich muss da und da alles vorbereitet haben. Nein, brauchst du nicht. Hab eine Linie, das reicht.
Wie war denn dann die erste Session? Hattest du so vielleicht einen Aha-Moment oder war es dir danach einfach zu viel und du wolltest nie wieder meistern?
Also ich war sehr positiv gestimmt. Ich habe mich sehr drüber gefreut. Wir hatten richtig Spaß, weil wir auch viel dummes Zeug schon gemacht haben in der Session. Ich sag's nur so, wir hatten, glaube ich, in der ersten Session 18 kritische Fails. Also es war schon sehr, sehr lustig dadurch. Und ich muss sagen, ich war motiviert weiterzumachen. Also ich hatte richtig Bock dann. Mich hat's richtig angefixt, weil es halt eine sehr schöne Freundesgruppe damals war, mit wo man richtig gut miteinander schon konnte. Also das hat das gesamte den ganzen Einstieg einfacher gemacht.
Gab's eine Figur oder eine Szene, die in besonders Erinnerung geblieben ist? Positiv oder auch negativ? Gern auch beides.
Ich sag's mal so, es gibt eine Szene, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, weil das war eine Szene, für die ich sehr viel Vorbereitungsarbeit geleistet habe, die ich sehr gut geplant habe meinerseits. Hatte ein bisschen was mit der Story zu tun, dass ein bisschen Scheiße passiert, die Leute fälschlicherweise angekreidet werden und sie zu einer Befragung gehen müssen. Natürlich jeder Charakter einzeln. Was natürlich als DM eine schöne Szene ist, wenn sich 2 Leute draußen beraten können, du den ersten befragst, dann der zweite reinkommt, du den zweiten befragst und du dann den dritten befragst, während alle anderen nicht dabei sind. Das hat zu sehr schönen und lustigen Momenten geführt. Weil, man kann es jetzt mal so sagen, 3 Charakter, 3 verschiedene Geschichten.
Sag ich, beim Verbrechen begehen immer vorher die Alibis abstimmen.
Wenn man sich halt aber vorher verquatscht, kann man die Alibis nicht mehr abstimmen.
Jetzt habe ich noch die Frage, was würdest du deinem früheren Ich als Tipp geben? Jetzt, nachdem du jetzt schon seit 7 Jahren Meisters, wenn ich mich nicht irre?
Effektiv seit 7 Jahren angefangen, aufgrund bestimmter Ereignisse in der Welt mit einer entsprechend langen Unterbrechung leider. 2023 hier im Kaffeesatz dann wieder angefangen. Und was ich sagen muss zu meinem früheren Ich, bereit nicht so viel vor, mach's aus dem Bauch raus. Du kannst dir immer sehr gut was einfallen lassen. Es reicht, wenn du eine grobe Richtung hast. Du musst nicht jede Szene durchplanen, du musst nicht für jede Eventualität was haben. Du kannst ja auch on the fly richtig schön was ausdenken.
Als nächstes würde ich mal zu Frank gehen und ihm auch diese Frage stellen. Welches System hast du damals bei deiner ersten Session gemeistert?
Also ich hatte es ja vorhin schon angesprochen gehabt, vor der Aufnahme. Ich habe technisch gesehen 2-mal angefangen. Einmal habe ich irgendwann 2018, 19 leiten wollen, nämlich Warhammer 40.000 Only War wollte ich leiten. Dann 2018. 21/22 rum habe ich dann nochmal den Rappel bekommen, leiten zu wollen. Und da habe ich mit Call of Cthulhu angefangen.
Hm. Welches hat dir besser gefallen?
Zum Anfang Call of Cthulhu definitiv. Ich glaube, heute würde ich mich vermutlich nochmal an das alte Only War-System rantrauen, wenn ich die Dateien dazu in die Finger kriege nochmal. Aber ich sage leider ganz ehrlich, Call of Cthulhu für einen Anfang ist wesentlich besser geeignet.
Weil du ja gerade sagst, das Only War hat dir besser gefallen. Was war denn der Punkt, was dir daran so gefallen hat? Weil mir sagt das System jetzt nichts.
Ganz schlicht und greifend, du spielst ja bei mir Warhammer Fantasy mit. Only War ist ein altes Fantasy-Flight-System, das ebenfalls so ein B100-System ist, im Warhammer 40.000, das aber halt nochmal ein ganzes Stück komplexer ist als Warhammer Fantasy für die Edition. Und was ich halt geil daran fand, ist, du spielst keinen Space Marine, du spielst keinen Supermenschen, sondern du spielst imperiale Soldaten. Was ich einfach vom Konzept her so geil finde, mit den ganzen Vehikelmechaniken und was weiß ich.
Es gibt dann eine legendäre Green-Story zu, wo meinen Meister seine Spieler durch eine Only-War-Kampagne geschleust hat,
ja,
und dann am Ende diese Spieler zu nehmen und die dann in eine Rogue-Trader-Kampagne zu bringen, um dann in eine Deathwatch-Kampagne zu bringen. Das war großartig. Diese ganzen Fantasy-Flight-Systeme, die alten Warhammer-Systeme, sind alle miteinander verknüpfbar und verbindbar. Das ist großartig. Du kannst alles spielen. Du kannst sogar zum Chaos-Fighter mit Chaos-Fighter spielen. Das ist toll.
Das hat natürlich was.
Es ist im Grunde so ähnlich wie die World of Darkness-Systeme halt relativ modular. Du kannst im Grunde die Systeme ein bisschen miteinander verbinden.
Also Only War habe ich nicht, aber ich habe die Erstausgabe von Dark Heresy, dem Anfang, wo du als Inquisitionsagent spielst. Von daher kriegen wir organisiert.
Ne? Mal schauen, mal schauen.
Wir werden sehen. Würdest du Only War als Einstieg irgendwie empfehlen?
Absolut nicht. Nein, absolut nicht. Also ich sage ganz ehrlich, ich habe damals nicht durchgesehen, was ich eigentlich mache. Ich bin, man merkt, ihr wisst ja, ihr drei spielt ja bei mir mit. Bei manchen Sachen. Und gerade du, Michi und Robert wissen ja nur mal, wie ich bei Warhammer Fantasy ständig vergesse, oh Moment, die Kreatur kann ja noch das. Oh Moment, das war die Regel. Oh Moment, das war noch das und das und das. Und Warhammer 40.000 Only War ist dann noch schlimmer gewesen. Mit zigtausend Sonderregeln.
Wie hast du dich vor deiner ersten Session gefühlt? Beiden?
Die Only War Session war nervig, weil ich halt so unerfahren war als Spielleiter, dass ich, während ich quasi versucht habe, die Regeln zu verstehen mit meinen Spielern, die halt selber nicht unbedingt den größten Respekt vor mir hatten als Person, leider, quasi ich habe versucht, mit den Charakteren zu erstellen, während ich selbst versucht habe, die Regeln zu verstehen. Und sobald wir fertig waren mit Charakter erstellen, hat ein oder Spieler wirklich gesagt, okay, jetzt leg mal los. Und ich hatte nicht die Art zu sagen, ich bin eigentlich überhaupt nicht vorbereitet gewesen. Das heißt, ich habe so einen halbbackenen Kampf mit ein paar Orks durchziehen können. Hab dann noch einen meiner Spieler erklärt, nein, du kannst nicht mit Hitler verwandt sein, weil die Leute nicht mehr wissen, wer Hitler war in 40.000. Was halt natürlich auch heutzutage nicht mehr, wenn jemand zu mir heutzutage sagen würde, kann ich mit Hitler verwandt sein, sage ich, du kannst bitte aus der Tür gehen und mich nie wieder ansprechen.
Gutes Argument.
Ja.
Man wächst.
Die Call of Cthulhu-Kampagne war, also es war der Start von der Kampagne und ich war eigentlich relativ hyped, weil ich halt ähnlich wie Robert unglaublich stark vorbereitet war. Und eigentlich wirklich gesagt habe, okay, ich fühle mich eigentlich ganz sicher. Und dann hat die Session angefangen, aber das ist was anderes.
Gut, also du hast schon erzählt, wie du dich vorbereitet hast. Einmal gar nicht, einmal zu viel.
Ja.
Was würdest du jetzt mal, wenn du sagen musst, du hast ja beides mal kennengelernt als Session Zero. Session 1, nicht Session Zero. Was war besser?
Definitiv das besser Vorbereitete. Es ist besser, wenn du zu viel also klar, zu viel vorbereiten ist scheiße. Wenn du dann frustriert bist, dass du nichts davon nutzen kannst. Aber du fühlst dich einfach wesentlich sicherer, wenn du weißt, du hast das irgendwo vorbereitet, als okay, ich habe kein, anstatt eben dieses, okay, ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache, weil ich erstmal jetzt die nächsten drei Minuten nachlesen muss, was eigentlich passieren soll als nächstes.
Deine erste Session mit Warhammer klang jetzt ja nicht so positiv, aber was hat dich dazu gebracht, dann zu sagen, ach, ich probiere es doch nochmal mit Cthulhu?
Das ist eine gute Frage. Ganz schlicht und greifend, ich wollte halt nun mal trotzdem, ich fand halt Rollenspiele an sich nun mal einfach so interessant, dass ich es trotzdem nochmal machen, versuchen wollte. Und ich halt leider weiß, also damals wusste, okay, du wirst niemals im Leben einen Spielleiter finden, allen voran nicht in deinem damaligen Bekanntenkreis. Also musst du es selber machen. wenn du das unbedingt machen möchtest.
Also hat dich die Rede geküsst und du musstest die Muse befragen.
Ja. Warum gerade Call of Cthulhu? Einfach deswegen, weil ich, glaube ich, damals die Videos von Seth Skorkowski entdeckt hatte, der ja diese komplette Anleitung gemacht hatte, wie leite ich Call of Cthulhu? Und ich bin mit Videotutorials wesentlich besser, als mir das Buch durchzulesen, weil ich oft die Regeln in Aktion sehen muss. Und da ist Call of Cthulhu einfach wesentlich leichter zu verstehen als zum Beispiel Only War.
Ist die denn irgendeine Figur oder eine Szene, mal von unseren kritisch verwandten Personen abgesehen, besonders hängen geblieben, positiv oder negativ, gerne auch beides? Und reden wir mal über die Kulturrunde, weil...
Ja, die Warhammer war tatsächlich auch nicht, gar nicht so interessant. Also wirklich, die Spieler waren im Grunde ein laufendes Deadsheets, außer der eine, der halt nur mal dann Kommissar gespielt hatte, weil wenn es da ein bisschen in Anführungszeichen rumhitteln durfte. Die Kopfgefühle-Kampagne war leider mit denselben Leuten ein paar Jahre später. Da war auch tatsächlich das Interessante, der Typ, der halt den Kommissar spielen wollte damals, hat dann in meiner Call of Cthulhu-Session einen reichen Oligarchen gespielt aus Russland, der die ganze Zeit mit der Elefantenbüchse durch die Gegend gelaufen ist. Die sollten halt ein Spukhaus untersuchen, das gute alte Spuk-in-Corbett-Abenteuer, nämlich, also nebenbei auch ein Klassiker des Call of Cthulhu-Rollenspiels, kann ich jedem, der damit anfangen möchte, empfehlen.
Habe ich auch schon mal bei dir gespielt, das ist großartig.
Ja, da habe ich ja eine kleine Badewanne eingeführt, wo man halt diese Badewanne untersucht und eine Hand nach einem greift. Die Reaktion dieses Spielers war daraufhin, auf die Badewanne zu schießen, mit der Elefantenbüchse. Woraufhin ich dann halt darauf gewürfelt habe, ob jemand die Polizei ruft. Das ist passiert, die Polizei ist gekommen. Der einzige Grund, warum die Spieler dann aus dieser Situation entkommen sind, ist, weil ein anderer Spieler, der allein das Schlafzimmer sucht hatte, wo halt dieses Bett einen Spieler angreift, dieser Spieler ist dann aus dem Fenster gefallen. Deswegen hatte er dann die Ausrede von wegen, da hat mich jemand aus dem Fenster gestoßen. Und also sind die Polizisten da reingegangen und sind dann elendig verreckt. Aber sie sind zumindest da rausgekommen. Das war zumindest von der Session eine der liebsten Szenen, die ich immer noch gerne im Kopf habe.
Das ist schön. Hast du einen Tipp für dein altes Ich?
Ja, also neben dem bereite nicht allzu viel vor, weil ich hatte eben wie Robert wirklich das komplette Abenteuer runtergeschrieben in einer Excel-Tabelle. Ich habe wirklich jede Szene, jeden Ort, jeden Raum aufgeschrieben und im Detail notiert, was ich mir merken soll. Neben diesen bereite nicht so extrem viel vor, das brauchst du nicht alles. Da habe ich noch einen anderen Tipp, nämlich such dir bitte Leute, die tatsächlich auch bei dem Abenteuer mitspielen wollen. Wenn du Call of Cthulhu leitest, such dir keine Leute, die Monster aktiv bekämpfen wollen, sondern halt nur mal Leute, die sich auf das Abenteuer einlassen wollen.
Das ist, glaube ich, generell ein guter Tipp. Wenn ihr anfangen wollt und ihr habt eine Spielergruppe und ihr wisst, ihr wollt Meister und die Spielergruppe sagt, ja, wir wollen Heroic Fantasy spielen, dann nehmt Daggerheart, nehmt D&D 5e, nehmt ein System, was zu dem passt, was die Spieler auch spielen wollen. Ihr könnt den Spielern, wenn sie erstmal angeflickt sind, immer noch ein Überbraten und World of Darkness spielen.
Kann ich mich in dem Fall nur zustimmen, weil ich das selber bei einer Kampagne hatte gefühlt, wo sich in der Kampagne wirklich rausgestellt hat mit, es passt einfach nicht vom System her. Michi kennt das System, es ist Shadow of the Demon Lord. Es geht darum nicht, der heroische Held zu sein. Man rennt eher seinem Untergang entgegen. Und man merkt es deutlich dann in der Kampagneneinstellung irgendwann, wo ich sage, es ist einfach angenehmer, man findet ein System, was in die gleiche Richtung geht, was in die richtige Richtung geht. Und dann muss ich sagen, als Tipp vielleicht für neue DMs in der Hinsicht, als Spiel für Spielleitungen, nehmt notfalls ein System, in dem die Spieler als Helden dastehen, die Spielenden, einfach um sicher zu gehen. Ja, wenn ihr vielleicht Horror leiten wollt, aber nicht wisst, wie eure Spieler drauf sind, nehmt etwas, wo ihr sagt, stellt sie als Helden dar, weil das kommt immer erstmal schöner an, als irgendwas mit Horror, wenn die Leute das nicht möchten oder ihr nicht sicher seid, was die möchten. Oder die Spielenden vielleicht selber nicht mal wissen, was sie möchten.
Es sind ja quasi Proto-Spielende, die noch gar nicht wissen, was es überhaupt alles für Möglichkeiten gibt. Es mag das größte Rollenspiel der Welt sein, dauert Wizards of the Coast. Aber es stimmt schon, D&D ist sehr gut zugänglich. Dass man kann, jeder kann sich vorstellen, what does a fighter do? He fights. Dann würde ich jetzt nochmal den anderen Frank fragen, was er für ein System damals in seiner ersten Session gespielt hat und warum.
Ja, mir geht's da ähnlich wie Frank. Ich habe effektiv zweimal angefangen. Ich habe einmal angefangen mit Dungeons & Dragons Second Edition, die rote Einsteigerbox. Wunderbar, und sowohl ich als auch meine Spieler, wir kommen alle aus der Wargaming-Szenerie Und das war perfekt. Wir gehen in das Dungeon, wir schlagen Monster und wir gehen raus aus dem Dungeon und verkaufen unseren Loot, um dann wieder ins Dungeon zu gehen und mehr Monster zu erschlagen. Das hat wunderbar geklappt. Dann hatten wir da eine Weile Pause und dann habe ich mit einer Gruppe effektiv Unbekannter Vampire the Masquerade als One-Shot reingeleitet. Ja, und das lief relativ gut, aber ich war mental noch so ein kleines bisschen in diesem Wargaming-Moment drinne. Und Vampire ist jetzt nicht das perfekte System, wenn du mehrere Kämpfe an einem Abend hast.
Vampire hat ja, ich glaube, du hast wahrscheinlich damals mit der dritten oder mit der zweiten Edition angefangen.
Zweite Edition.
Damals hat es sich schon als Storyteller-System verkauft oder als Erzählspiel und nicht als Rollenspiel. Weil im Rollenspiel spielst du Rollen und da musst du wissen, was ein Fighter macht. Aber es ist ein Erzählspiel, du willst was erzählen. Das war furchtbar hochgestochen damals schon, auf jeden Fall.
Wir hatten ja schon den Podcast aufgenommen zu Vampire the Masquerade. Und da war eben genau das Thema, wenn du halt super crunchy arbeiten willst, ist Vampire nichts für Leute, die nur auf Statistiken aus sind.
Es sorgte dann tatsächlich dafür, dass ich während des Meisterns meinen Plot spontan umstellen musste, weil ich nach dem ersten Kampf gemerkt habe, okay, die restlichen, die schreiben wir jetzt mal raus, die streiche ich aus meinen Aufzeichnungen und ich lasse nur noch am Ende ein großes Finale mit der bösen Antagonistin. Das hat dann ganz gut funktioniert.
Warst du nervös? Hast du dich überfordert gefühlt damals? Wie war es bei deiner ersten Session?
Bei meiner ersten Session lief alles super. Die Starterbox hat mich super durchgeführt. Das ging alles wunderbar. Bei der zweiten Session habe ich glaube, 1,5 Monate vorbereitet. Ich habe für einen One-Shot viel zu tiefgehende Charaktere mit den Spielern ausgearbeitet, habe dafür gesorgt, dass jeder Spieler irgendwo einen Anspielpunkt hat, dass der irgendwo eine kleine Subquest hat, die es zu erfüllen geht. Das war einfach viel zu viel und die Hälfte davon habe ich nicht gebraucht. Aber es war schön, das zu haben. Also es wurde nicht langweilig.
Vorbereitung schadet jetzt niemals wirklich, aber es ist auch ein bisschen viel vertane Lebenszeit, finde ich immer.
Vorbereitung schadet nicht? Kann ich dir zustimmen, Michi? Was man aber als Spielleitung in dem Moment absolut beachten muss, zwingt eure Vorbereitung nicht in ein Abenteuer rein.
Ja.
Wenn irgendwas von euren Plänen wegfällt, irgendwas außerhalb eurer Grenzen läuft, lasst es einfach zu. Zwingt nicht zwingend, dass alles erfüllt werden muss. Versucht es nicht als Strichliste zum Abarbeiten zu sehen.
Das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil ich hatte tatsächlich zum einen meiner Cthulhu-Spieler damals gesagt, auch als ich gemerkt habe, ich mag dieses vom Weg abkommen, dieses Bullshitten, also mir dieses quasi komplette Storystränge aus den Fingern saugen. Das mag ich an sich. Ich habe meinen Spielern aber dann halt auch trotzdem mal gesagt, ihr könnt bitte gerne versuchen, abseits des Weges zu erkunden, aber bitte wundert euch nicht, wenn ihr irgendwann nichts mehr findet.
Ich würde es noch erweitern. Alles, was eure Spieler an dem Abend nicht sehen, könnt ihr am nächsten Abend nochmal bringen. Also dann habt ihr die Vorbereitung für die nächste Session schon halb fertig.
Am Ende des Tages achtet aber darauf, dass ihr keine Quantenoger baut. Weil dazu neige ich zum Beispiel gerne, weil ich mir halt meistens, zumindest bei D&D, nur einen Statblock raussuche, ein Monster aus dem Monster-Menü suche und das dann unbedingt spielen will, dann ist der Quantenoger zwar vielleicht ein Banditenkapitän, aber am Ende des Tages ist es trotzdem ein Quantenoger, auf den wir auf jeden Fall treffen werden. Es ist inzwischen besser geworden, aber früher habe ich dazu sehr geneigt und versucht das zu verhindern. Ich glaube,
man muss vielleicht mal ganz kurz den Begriff Quantenoger erklären, nämlich die Idee ist, dass der Spielleiter quasi einen bestimmten Event geplant hatte. Sagen wir zum Beispiel einen Oger, auf den die Gruppe auf jeden Fall treffen soll. Und die Spieler haben halt die Wahl zwischen 3 Wegen. Und egal, wo die Spieler aber langgehen, der Oger taucht dort auf. Das ist genau. Der Quantenoger.
Genau. Es ist unvermeidbar, dass ihr beim Prinzen in Ungnade fallt. Ist langweilig. Macht keinen Sinn. Frei fließend wie das Wasser, wie ein Blatt im Wind zu sein, um Firefly zu zitieren. Seht einfach, dass ihr Möglichkeiten findet, ein bisschen auf die Spieler einzugehen, weil es ist ihre Geschichte, nicht eure. Es ist zwar gemeinsam, aber auch hauptsächlich auch ihre.
Da würde ich gerne reingehen. Das ist meiner Erfahrung nach und auch was mir zu Beginn relativ stark passiert ist, das Problem beim Vorbereiten, dass der Meister die Lösung für das Problem vorbereitet. Und das ist einfach unsinnig. Das braucht keiner. Der Meister gibt das Problem, die Spieler geben die Lösung. Die ist nicht identisch mit der Lösung, die ich mir irgendwann überlegt habe, aber das muss sie auch nicht sein.
Tatsächlich, ich glaube, das hast du auch schon mal gesagt, inzwischen, dass du sagst, du hast keine Ahnung, wie die Spieler das lösen sollen. So ähnlich gehe ich tatsächlich an meine Abenteuer inzwischen auch ran, dass ich wirklich sage, okay, ich hatte eine coole Idee von Abenteuer. Ich habe eventuell irgendwelche Lösungen im Kopf, die ich mir denke, aber am Ende des Tages überlasse ich das den Spielern, wie die damit umgehen und was die Lösung ist am Ende.
Und was ich vielleicht in der Hinsicht hinzufügen kann, ist, ihr braucht nicht die Lösung für das Problem und plant nicht ein, dass das Problem in eurer Kampagne zwingend gelöst wird.
Oh ja.
Wenn die Spieler es ignorieren, haut es ihnen anderweitig entgegen. Oder sagt für euch selber, nee, da habe ich vielleicht auch keine Lust mehr drauf, hat sich vielleicht nicht ergeben, dass es in die Story passt. Und dann schneidet's raus. Ihr habt dann selber die Möglichkeit, weil keiner weiß davon. Also könnt es wiederverwenden, einbauen, denen eine Falle stellen damit oder einfach sein lassen, wenn ihr sagt, nee, es passt nicht mehr. Also das ist das Schöne, wenn ein Problem nicht angenommen wird auch. Natürlich, die Spieler sollten irgendein Problem immer annehmen.
Frank, die nächste Frage ist dann, die ich mir stelle, wie war dann denn deine erste Session?
Die erste Session, die ich je hatte, war sehr lustig. Wie gesagt, die Spieler haben genau das gemacht, was sie machen wollten. Sie sind in einen Dungeon reingegangen, haben Orks erschlagen, haben Insekten erschlagen und haben am Ende einen großen finalen Endkampf gegen den Ogre gehabt, den sie, ich glaube, ein Charakter ist gestorben bei dem Kampf. Aber das war wunderbar episch.
Typisch AD&D?
Typisch AD&D. Du bekommst genau, was du bezahlst. Vampire funktionierte auch nicht ganz so gut. Dadurch, dass ich dann am Ende, ich weiß nicht mehr wie, es hing glaube ich damit zusammen, wir hatten nur begrenzte Zeit. Es war wie gesagt ein One-Shot über ein Wochenende hinweg. Und die Story musste dann fertig werden und das Ende war halt, naja, so ein bisschen wie Half-Life, das letzte Level Xen. Es ist theoretisch vorhanden, aber es hat nicht so viel Inhalt.
Irgendeine Figur oder Szene, die noch von den beiden übrig geblieben ist, die dir noch in Erinnerung geblieben ist, jetzt nach so langer Zeit?
Ah, es ist ewig her. Ich hatte in der Vampire-Runde hatte ich einen Ventru, der alle anderen Spieler einfach nur nach der Größe ihres Portemonnaies bemessen hat und auch alle NSCs nach der Größe ihres Portemonnaies bemessen hat. Alle anderen Spieler haben ihn gehasst. Alle NSCs haben ihn gehasst, also mit zwei Ausnahmen.
Wie sich's für einen Ventru gehört.
Aber es, der hat die Runde wirklich bereichert, einfach dadurch, dass er ein Arschloch war.
Was würdest du deinem früheren Ich für einen Tipp geben?
Monster of the Week ist toll. Es ist ungeeignet für eine lange Kampagne. Wenn du etwas Längerfristiges machen willst, habe einen Willen und wisse in etwa, was der möchte und was der gerade tut.
Würdest du auch so weit gehen zu sagen, mach dir den roten Faden zurecht? Von wegen so, ihr findet vielleicht in dieser Stadt was euch helfen könnte?
Den roten Faden geben die Spieler. Gib den Spielern irgendwelche Probleme, gib den Spielern irgendwelche Kleinigkeiten. Und sei es, dass du die Informationen gibst, eine Stadt weiter ist nächsten Monat ein Turnier und der König hat dafür einen Preis von 100 Platinmünzen ausgeschrieben. Die werden sich darum reißen, weil sie glauben, du hast dir das schon seit Monaten überlegt und hast dieses ganze Turnier aufgearbeitet. Und dann sagen sie, ja, wir gehen dorthin und du stehst als Meister da und denkst dir, okay, in der nächsten Woche darf ich jetzt ein Turnier vorbereiten.
Vielen Dank. Ich würde mal Frank fragen, dass er mich mal ausfragt, weil ich habe, glaube ich, noch was bereichern ist für meine erste Session, denn ich hatte nur eine.
Okay. Dann einfach die Frage nach, welches System hast du verwendet und warum?
Ich habe damals seit 3 Jahren DSA gespielt mit einer Gruppe am Freitag, immer mit ein paar Freunden. Wir haben uns mal in der Küche getroffen, haben DSA gespielt und ich war damals Auszubildender und wir haben entweder gesoffen oder DSA gespielt. Saufen kostete Geld. Also habe ich mal versucht, dass wir DSA spielen, weil da musste ich kein Geld bezahlen und die anderen haben Bier ausgegeben. Und das kam dann dazu, dass wir eines Abends wollten die anderen feiern gehen. Schön damals in der Glocksee. In Hannover ist das ein kleiner Indie-Club. Großartig, schöner Laden. Aber das Bier kostet einfach mal Geld da. Und der Eintritt ist auch 5 Euro oder so. Konnte ich mir nicht leisten. Da meinte ich, können wir nicht lieber spielen? Und meinte der Meister, nee, ich hab keinen Bock. Spielen will ich, aber Meister, du doch. Dann habe ich mich 10 Minuten, 15 Minuten in die Küche gesetzt mit einem Stück Papier und habe mir einen kleinen Dungeon ausgedacht, in dem dann die Gruppe losziehen musste, um irgendwelche Schrimps-Krebsmonster zu bekämpfen. Krebsmenschen. Gibt es nicht in DSA. Überhaupt nicht. Ich habe einfach die Werte von Banditen genommen aus dem Grundregelwerk. Hat super geklappt. War ein Riesenspaß, aber es war ein Riesenabfuck. Weil nichts geplant, war überhaupt nichts vorbereitet. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen und es war super.
Ich muss nur meinen DSA-Hate in Anführungszeichen jetzt mal ausleben. Du hast gerade erwähnt, dass du eine Monsterrasse erschaffen hast, die nicht Kanon zu DSA ist. Das heißt, ich warte ungefähr die nächsten 10 Minuten drauf, dass die DSA-Spieler deine Position finden. Und dann gleich, würdest du DSA als Anfangssystem empfehlen?
Niemals. Es war 4-1, 4-1 ist scheiße. 5-0 ist ein bisschen besser geworden, aber auch das nein.
Ja, volle
wer hat sich ausgedacht, 3 Würfel zu würfeln, um den Baum hochzuklettern?
4 war das mit dem Modularen.
Genau, das war das. Also 3 war das, wo es wohl einen Grundcharakter hatte, der vergefertigte Fähigkeiten hatte und wo die Steuerung darüber funktioniert, dass du am Ende gewürfelt hast, ob du aufsteigst oder nicht in deiner Fähigkeit.
Okay, also habe ich auch mit der 4 angefangen. Also ich wollte mit der 4 anfangen, bevor ich dann in Only War reingekommen bin. Und mit DSA habe ich gar nicht erst angefangen.
Volle Zustimmung. Finger weg von DSA, ganz egal in welcher Form.
Sei denn, ihr habt eine Spielergruppe, die das unbedingt spielen will. Weil die Welt ist schön. Die Welt ist, ich mag sie nicht, aber die Welt ist theoretisch schön gezeichnet. Man kann sich da voll drin verlieren. Es ist aber verdammt deutsch, das System.
Oh ja.
Ergänzung dazu aber. Selbst wenn ihr eine Spielergruppe habt, die das unbedingt spielen will, fühlt euch als Spielleitung nicht genötigt, nur deswegen dieses System zu meistern. Ihr müsst euch selber damit wohlfühlen. Es bringt absolut nichts, wenn ihr aus Krampf ein System leitet oder ausprobieren wollt. Mhm. Ausprobieren vielleicht noch okay, aber wenn ihr merkt, ihr werdet mit dem System nicht warm, aus welchen Gründen auch immer, dann redet mit euren Spielenden lieber, sucht euch was anderes. Weil wenn du als Spielleitung keinen Spaß an dem System hast oder sagst, du leitest es nur, weil die anderen das wollen, du wirst keinen Spaß auf Dauer damit haben. Du wirst dich selber ein bisschen kaputt machen und es geht in eine falsche Richtung einfach.
Das ist ja halt nun mal genereller Tipp jetzt, nicht nur für DSA. Nebenbei, auch ganz wichtig, auch wenn wir DSA jetzt hier ein bisschen bashen, an sich spielt, was ihr wollt. Ich persönlich bin kein DSA-Fan, aber lasst euch jetzt nicht davon einreden, dass DSA ein scheiß System ist, das niemand anfangen solltet oder anfassen solltet.
Ich kann halt dazu auch sagen, dass ich inzwischen, wo ich mehrere One-Shots auf Cons und im Kaffeesatz und in meinem Leben gemacht habe, nehmt was Regelleichtes. Mhm. Wo ihr, dass ihr kontrollieren könnt, wo ihr sagt, entschuldigt die schamlose Eigenwerbung, aber holt euch auf meiner Edge.io oder auf Drive-Thru Steam Arcana. Es ist ein Steampunk versus das Magic Punk System. Es hat ein Einführungsabenteuer drin. Die Regeln sind innerhalb von 20 Minuten gelesen. Um einiges besser, als wenn ihr durch ein 600 Seiten DSA-Regelwerk durcharbeiten müsst.
Hashtag schamlose Eigenwerbung.
Ja, den Hashtag schamlose Eigenwerbung nehme ich gleich nochmal auf. Weil ihr habt ja gehört, das wird eine Reihe für Spielleitungen, die wir hier anfangen, bei der Erzählperspektive. Wir werden auch das Thema irgendwann mal aufgreifen mit, welche Systeme empfehlen wir zum Anfang und warum. Von daher, wenn ihr aber ansonsten andere Ideen habt, kann man hier gleich mal einbringen, haut's uns einfach mal in Discord. Wir sind alle auf dem Discord hier aktiv oder schreibt uns so an oder sagt uns im Kaffeesatz, was vielleicht auch Themen sind, die ihr hier gern mal behandelt haben würdet. Wir haben schon ein paar Themen zurechtgelegt, aber mehr schadet nicht.
Kommentare, 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 wie Stefan sagen würde. Mhm. Nur durch Kommentare können wir wachsen.
So, dann zurück zu den Fragen. Hast du dich von deiner Session, wie hast du dich da gefühlt? Warst du da eher so, oder hast du dich gefreut?
Ich war panisch.
Ja.
Ich wollte unbedingt spielen, damit ich mit meinen Kumpels was unternehmen kann. Weil nächsten Tag musste ich wieder arbeiten und ich musste mir irgendwas aus den Fingern ziehen, hab mir irgendwas gesucht und es gab damals auch noch nicht so wirklich viel Internet, also mobiles Internet hatte ich nicht. Das heißt, ich konnte auch nicht einfach einen Dungeon mir auf Wataboo oder so erstellen und fertig ist die Sache. Es war ein Albtraum, aber ich habe es überlebt und ich habe, wie gesagt, fast nichts vorbereitet. Es hat mir aber alles genützt, was ich vorbereitet habe.
Das würde gleich die nächste Frage erledigen, nämlich, wie gut hast du dich vorbereitet?
Ich kannte das System. Ich kannte die Spieler und ich wusste, sie waren auf meiner Seite. Das hilft schon sehr viel, wenn man weiß, dass man Spieler hat, die auch wirklich mitspielen wollen.
Wie war denn dann die Session? Weil, wie gesagt,
es war großartig. Es hat allen einen Heiden Spaß gemacht und ich musste von da an alle 2 Wochen meistern.
Ja, nun, also von Regen in die Traufe. War da irgendwas Besonderes, was dir im Erinnerung geblieben ist, abgesehen von den Krebsmännchen?
Ja, ich hatte, dass unsere kleine DSA-Gruppe um eine Regel erweitert. Und zwar hatten wir vorher eine kleine Handelssession, wo man einfach ein bisschen einkaufen konnte. Und wir hatten einen Zwerg dabei, der ohne Scheiß, ich glaube, 8 Wurfäxte trug. Und ich habe ihm irgendwann gesagt, weißt du was? Du wirst jetzt zwar kritisch getroffen, aber es geht eine Wurfaxt kaputt und nicht dein Leben. Weil deine Rüstung ist so vollgepackt mit Wurfäxten, dass nur die Wurfäxte getroffen werden können. Das kann ich mich noch mit viel Spaß dran erinnern.
Sehr schön.
Gruß an Tungji.
Und was würdest du denn deinem früheren Ich so als Tipp geben?
Hab keine Angst. Kriegst das irgendwie hin. Bringt nichts, sich nervös zu machen, viel vorzubereiten. Klar, brauchst einen roten Faden. Ich hätte die Idee, durch diesen Dungeon zu gehen, dann diesen kleinen Kult zu finden mit einem großen Shrimp, der als Bossgegner auftaucht. Alles kein Problem. Shrimps gibt's nicht. Die Gegner gibt's nicht. Aber ich hatte eine Idee. Ich habe sie umgesetzt. Musa hat mich geküsst. Es funktioniert. Und so funktioniert es noch bis heute.
Jo.
Gut. Schön. Dann würde ich diese Session für euch schließen und denkt daran, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es war mir eine Ehre, da zu sein und wir werden diese kleinen Abend, diese kleinen Mini-Podcast, Erzählperspektive jetzt weitermachen. Wie gesagt, lasst einen Kommentar, lasst einen Like da, lasst uns wissen, was ihr noch alles erfahren wollt und das nächste Mal sehen wir uns vielleicht mit anderen Leuten noch wieder und reden auch noch mal über spannende Themen.
Gut. Dann einen schönen Abend noch.
Ebenso.
Ja, schönen Abend.
Und eine Sache möchte ich noch machen. Ich möchte noch einen besonderen Shoutout machen, diesmal in Englisch. A very, very thank you for Grambinus, the makers of Guild of Dungeoneering, for allowing us to use their soundtrack at the start of this podcast. Thank you very much.
Yeah, you are wonderful. Thank you very much.
Thank you very much. I love your game, by the way.
It's wonderful.
The Guild of Dungeoneering, on a quest we're never veering, or to be a Dungeoneer. Swimming in pools of gold, this is the Guild of Dungeoneering. All the monsters keep appearing, or to be a Dungeoneer. Whose stories will be told? What's that sound? I hear a noise. Something's coming, girls and boys. Run for the hills and far away. The Guild of Dungeoneering, curse and swear, but don't despair. The way out of here must be over there. I think we're lost, but what do we care? We're the Guild of Dungeoneering.